So, jetzt will ich Schluss machen damit. Jetzt kommen die Abteilungen 2 und die Abteilung 3. Mit Europa. Die Staatsschuldenkrise hat in Europa ja nun den Charakter, nicht der Staat genießt keinen Kredit mehr, sondern manche der Euro-Staaten genießen keinen mehr, andere haben ihn noch. Nur deswegen gibt es überhaupt Rettung.
Viele haben keinen mehr und wenige haben ihn noch.
Kann man sagen, ja. In Europa wird es wahrgenommen als wir Deutschen, wir haben immer gut gewirtschaftet, wir haben guten Kredit. Wir haben auch viel Schulden, sehr viel Schulden sogar, natürlich viel, viel mehr als die Griechen. Aber unsere Schulden sind gute Schulden, weil die Verzinsungsfähigkeit dieses Staates nicht in Zweifel steht. Und weil die Verzinsungsfähigkeit nicht in Zweifel steht, kriegt der Staat immer wieder Kredit, wenn er ihn will. Und weil er ihn kriegt, wird er nie vor den Beweis gestellt, ob er ihn eigentlich zurückzahlen könnte, ohne dass er neuen kriegt.
Notfalls wird die Gelddruckmaschine angeworfen.
Augenblick. Da kommen wir später noch dazu. Die Amerikaner tun es ja längst. Und Europa tut es auf eine gewisse Weise auch. Aber die Weise ist da interessant. Die machen einen Unterschied. Ich muss ein bisschen zielstrebig machen, weil es natürlich schon spät ist nach der langen Debatte. Die Wahrnehmung in Europa, dass die Griechen schlecht gewirtschaftet haben, wir gut, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, wir nicht und so weiter, die nimmt einfach ein Konkurrenzresultat. In Europa hat halt Deutschland, also die deutsche Industrie, die Kaufkraft in Griechenland ziemlich abgeschöpft. Deutsche Exporte haben an der griechischen Verschuldung verdient. Insofern ist die griechische Pleite auch ein Ausdruck für die Überakkumulation von Kapital in Deutschland. Die Quelle deutschen Wachstums, also das, woran sich deutsches Wachstum bedient hat, war eben nicht Wachstum an anderer Stelle, sondern Verschuldung an anderer Stelle. Und wenn jetzt die Griechen pleite sind, dann ist es ziemlich blöd zu sagen, also ziemlich ungerecht zu sagen, die haben schlecht gewirtschaftet, wir gut. Immerhin, die deutsche Industrie hat die Griechen ausgenutzt, benutzt, ausgenutzt und niederkonkurriert, wo sie überhaupt noch direkt als Konkurrenten aufeinandertreffen. Was ja mit Griechenland gar nicht mehr so leicht der Fall ist. Die stellen keine Autos her, die stellen keine Chips her. Wenn jetzt der Schluss heißt, okay, die Griechen haben es vergeigt und die Bildzeitung immer fragt, warum retten wir eigentlich die Schlampergriechen und so. Die Pleite Griechen. Und dann von Europa aus und speziell dann auch, oder auch von Deutschland aus, das Wort kommt, ja, wir müssen solidarisch sein in Europa. Dann ist es mit der Solidarität die Lüge zur Sache. Und die Sache ist, es ist halt europäischer Kredit bezweifelt, es ist europäischer Kredit auf dem Spiel. Und was die verteidigen, ist wirklich das, was sie mit dem Euro auf den Weg gebracht haben. Nämlich eine europäisierte und damit im Verhältnis zur D-Mark weitaus vergrößerte Finanzmacht, die mit diesem Geld verbunden ist. Die verteidigen den Euroraum, weil sie den Raum verteidigen, in dem der Euro gilt. Weil sie den Raum verteidigen, auf dessen Geschäftsgang diese Währung sich stützt. Auf dessen Geschäftsgang hin diese Währung eine in der Welt nachgefragte, interessante, gebrauchte Währung sein will. Was sie verteidigen, ist ihre eigene Kreditmacht. Das ist wichtig. Insofern darf man der Merkel diese Sache, wir tun es nicht für die Griechen, wir tun es für uns, durchaus abnehmen. Die Rettung selber jetzt ist eigentümlich, weil sie ja den gemeinsamen Kredit retten will, aber keineswegs gemeinsame Sache machen will. Da sind die Deutschen dann total streng und sagen, keine Eurobonds, keine Finanzierung, keine gemeinsame Finanzierung der europäischen Verschuldung. sondern da wird der Schaden lokalisiert. Die Griechen haben es vergeigt, die Griechen müssen jetzt die Entwertung hinnehmen. Die erste Phase war, sie müssen alles entwerten außer dem Geld und außer ihren Schulden. Ja, ihre Schulden müssen erhalten bleiben, sonst muss alles abgewertet werden in Griechenland. Speziell die Löhne und die Renten und die Staatstätigkeit muss billiger werden. Alles muss billiger werden, damit das Geld Recht behält, damit das europäische Geld Recht behält. Das hat sich als was erwiesen, was sie nicht hinbringen. Sie sind nicht bereit, so viel Geld einzusetzen. Vielleicht auch nicht fähig, aber zunächst mal jedenfalls nicht bereit, so viel Geld einzusetzen, dass alle griechischen Schulden verteidigt werden könnten. Jetzt ist also der neue Ding unterwegs. Schuldenschnitt für Griechenland. Dann aber eine echt gut haltende Brandmauer dagegen, dass das Misstrauen der Finanzwelt, wenn griechische Schulden, wenn Griechenland mit seinen Schulden in Europa allein stehen gelassen wird, dann wird ja womöglich auch jedes andere europäische Land mit seinen Schulden allein stehen gelassen und dann werden alle Länder nicht mehr als Euro-Mitglieder in ihrer Verschuldungsfähigkeit beurteilt, sondern als Italien, als Portugal, als Irland und so weiter. Und dann ist klar, dass sie alle nicht kreditwürdig sind. Deswegen ist jetzt der Schritt, Griechenland abwerten, tatsächlich griechische Schulden an Schuldenstreichung durchsetzen, dann aber einen, ja, was natürlich wieder wie bei der Bankenrettung, dann wieder einen riesen Fonds auflegen, der jetzt eine Billion haben soll oder wenigstens 700 Milliarden, mit dem eine Versicherung an die Finanzwelt ergeht, spanische, italienische, irische Schulden, die werden jedenfalls zu 100% verteidigt und nicht wie die griechischen in einen Schuldenschnitt entlassen. Dazu, oder das ist die eine Seite der Veränderung, es braucht wirklich letzten Endes eine Totalgarantie, die die nach wie vor nicht geben, speziell die Deutschen, auf die es so sehr ankommt, eine Totalgarantie der Schulden der anderen. Das wäre mit den Eurobonds der Fall, das wäre der Fall, wenn die EZB ermächtigt würde, die Schulden der Partnerstaaten, die eben am Markt keine Abnehmer mehr finden, aufzukaufen. Das wäre der Fall, wenn man überhaupt einen europäischen Finanzminister schaffen würde, der die europäischen Finanzen verwaltet. Das alles will Deutschland nicht. Es will einerseits den Euro retten, und andererseits den Unterschied des guten deutschen Kredits zu den schwächeren Krediten der anderen aufrechterhalten. Dazu jetzt einerseits der Fonds und andererseits die von Deutschland erzwungene Enteignung der Haushaltssouveränität der anderen. Die müssen sich einen Kommissar gefallen lassen, die müssen sich die Schuldenbremse in ihr Grundgesetz, in ihre Verfassung schreiben, die müssen sich vom Europäischen Gerichtshof anklagen lassen, wenn sie da Versäumnisse sich zu Schulden kommen lassen, die müssen unter Aufsicht gestellt werden. Es ist eine Konsequenz, von der man einerseits sagen muss, die ist eigentlich logisch im Projekt des Euro drin. Der Standpunkt, man vergemeinschaftet die Geldhoheit, also das Geld, die Währung, ist wirklich gemeinsamer Besitz und dann auch Ausdruck aller in Europa laufenden Geschäfte. Also die Verlässlichkeit, die Nachgefragtheit, die Attraktivität der Währung hängt ab von all dem Geschäftsgang, der in Europa halt so überall in Europa stattfindet. Und wenn da ein Land ausfällt, schädigt es die Attraktivität der Währung. Einerseits. Und andererseits, die Staatsschulden bleiben nationale Schuld, aber auch nationale Freiheit, sie zu machen. Dieser Widerspruch, der wird jetzt aufgelöst. Und er wird aufgelöst unter Zwang, weil er die Enteignung, eigentlich die Enteignung der Staaten über einen der allerletzten entscheidenden Punkte ihrer Souveränität ist. Eine Enteignung, die sie halt wirklich, die ihnen halt wirklich das antut, dass jetzt nicht mehr der Staat sein Geld benutzt, sondern dass die europäischen Staaten alle miteinander erstmal dem Geld, dem Gemeinschaftsgeld dienen müssen, dass sie dann, wenn es dem Geld gut geht, für sich benutzen können. Dazu richtet, ja, diese Enteignung ist eine Machtfrage. Insofern ist ein richtiger Machtkampf in Europa unterwegs. Ein Machtkampf, der mit folgenden Mitteln geführt wird. Nämlich mit dem Mittel, okay, Europa muss unbedingt beisammen bleiben, deutscher Standpunkt, aber eine wirklich verlässliche und umfassende Garantie, dass die Partner weitermachen können, dass die Partner, dass es weitergeht, kriegt keiner. Dieses Spiel, man stellt den Partnern die Hilfen in Aussicht, also Merkels große Tat im Augenblick. Man stellt den Partnern die Hilfen in Aussicht, verweigert die Hilfen, wenn die Partner die entsprechenden Souveränitätsverzichte nicht leisten, lässt dadurch die Krise wieder an einen neuen zum Zustand einer neuen Verschärfung geraten bis zur nächsten Katastrophe und kriegt dadurch die Kapitulation der Widerständigen. Aber immer bloß schrittweise. Das ist der Grund, warum die deutsche Politik sagt, ja, diese Krise ist noch lange nicht vorbei und die kann man nicht auf einmal lösen, die kann man nur in vielen Schritten lösen. Weil die Schritte die Einrichtung eines neuen Verhältnisses in Europa sind. Nämlich wirklich des Verhältnisses, dass nicht mehr die Staaten die Herren ihres Geldes sind, mit allen Konsequenzen, wenn sie es gebrauchen und dann die kapitalistische Produktivität der Nation nicht entsprechend nachfolgt, dann findet halt Inflation und Entwertung statt. Aber sie sind zunächst Herren ihres Geldes, die Länder. Und es sind sie auf die eigentümliche Weise auch jetzt noch. Dass die Wirkung am Geld zwar vergemeinschaftet ist, die Fähigkeit Schulden zu machen, aber national bleibt. Und das soll sich aufhören. Und damit richten sie ein Verhältnis eines wirklich praktisch Europa über die Mitgliedstaaten stellt. Und das merken die alle und da wehren sie sich.
Das war ja so nicht geplant. Das ja, Europa war anders geplant.
Es ist immer eine, ist immer so eine Sache, er sagt, es war so nicht geplant, Europa war anders konzipiert. Das ist immer so eine Sache, der Widerspruch einer Währungsunion, ohne dass man einen Staat gründen will, der Widerspruch eines gemeinsamen Geldes bei konkurrierenden Nationalökonomien, der hatte immer schon den Keim, dass zwei Seiten die Sache verschieden lesen. Für die Deutschen war das schon der damals erreichbare Grad von Europäisierung der europäischen Staaten und Ökonomien. Für die anderen war es Beteiligung am guten deutschen Geld, also Zugewinn an Kreditwürdigkeit bei reservierter nationaler Hoheit Schulden zu machen und das eigene Land in der Konkurrenz mit solchen Mitteln halt voranzubringen. In der Standardkonkurrenz durch Verschuldung voranzubringen. Das war der gegensätzliche, also die gegensätzliche Zielsetzung, die in dem Konsens der in dem Konsens zur Währungsunion damals schon drin steckt ist. Jetzt eklatiert er halt in der Krise und jetzt stehen die Deutschen, an denen alles hängt, auf dem Standpunkt, das ist nicht nur Scheiße, das schon auch, sondern das ist auch die Gelegenheit, die Umgestaltung Europas vorzunehmen, die bei der Gründung der Währungsunion nicht zu haben war. Und jetzt wird den Mitgliedstaaten was aufgezwungen, was wirklich die Umkehrung der kapitalistischen Normalität ist. Auch da denkt nochmal die Leute, die Bedenken haben mit dem Kreditwesen, ob das nicht eine falsche Abgehobenheit gegenüber dem Realkapital ausdrückt. Staaten selber nutzen ihre Hoheit über ihr Geld, um Schulden zu machen und damit den Standard aufzumöbeln. Und sehen zu, ob der Erfolg, der sich dann einstellt oder nicht, Denn sie erzielen ihn nicht selber. Es ist ja bloß eine Option, die man Privatkapitalisten eröffnet, ob die die Investitionsgelegenheiten ergreifen wollen, ob die die Investitionsgelegenheiten attraktiver finden als in Nachbarländern, die ja dasselbe machen, auch mit Staatsschulden. Das haben ja die Staaten, die den Standard aufmöbeln und Infrastruktur und Wissenschaft und Glasfaserverkabelung fördern, das haben die ja alles nicht in der Hand. Sie machen Schulden, denn ohne das ist der Standard sowieso abgeschrieben. Ob der Standard aber wächst mit den Schulden, stellt sich hinterher raus. Und das erfahren die Staaten als Wirkung auf ihre Verschuldung und auf ihr Geld. In Europa wird jetzt eine Umkehrung der Reihenfolge erzwungen. Mit dem, dass mit den Maastricht-Kriterien jetzt zum ersten Mal dann aber bitter ernst gemacht wird. Umkehrung der Reihenfolge, nämlich wirklich, die Staaten dürften sich nur im Maße ihres Wachstums verschulden. Da ist also nicht mehr die Verschuldung das Mittel des Wachstums, sondern das ohnehin stattgefundene Wachstum der Grad der erlaubten Verschuldung. Das ist wie ein Verbot, die Konkurrenz durch mutige Staatsverschuldung, die Konkurrenzlage durch mutige Staatsverschuldung nochmal umzukehren.
Das ist der Festschreibung der Siegerrolle der großen Industriemächte Europas.
Das ist es. Obwohl das gar nicht der letzte Zweck ist. Die Deutschen, gerade wenn man dann Europa baut und den Standpunkt einnimmt, Europa muss als Standort in der Welt den Euro tragen und dem Euro eine Mächtigkeit geben, dann ist der Standpunkt, die Deutschen wollen, dass die Italiener total verlieren, auch Quatsch. Es gibt jetzt in Deutschland ja beides. Die Nachbarn müssen sparen, auf Teufel komm raus. Da werden Verarmungsprogramme durchgezogen, die ja immerhin einen Wahnsinnsbeweis leisten. Diese Staaten sind bereit, alles ihrer Kreditwürdigkeit, also den Ansprüchen des Finanzkapitals unterzuordnen. Das findet ja in Italien, in Griechenland, in Portugal und so weiter statt. Die machen sich als Staat billiger, damit das Finanzkapital Zuspruch zu ihren Schulden wiederfindet. Und wenn ein Staat sich als Staat billiger macht, dann macht er zunächst einmal und ganz vor allem das Volk billiger. Da werden die Renten gekürzt und die Löhne im öffentlichen Sektor und die Löhne im Privatsektor und die ganzen Lizenzen für Taxifahrer und Apotheken und alles wird freigegeben, damit mehr Konkurrenz und Preissenkung und Senkung der Einkommen stattfindet, damit das Geld sich mehr lohnt. Also das findet ja statt. Als Wachstumsmittel ist das trotzdem nichts. Die Verschuldung nur dann zu genehmigen, wenn vorher Wachstum bewiesen worden ist. Das ist keine Methode, Wachstum anzuleiern. Aber in Europa sind die sich im Moment sicher, das Vertrauen in den Willen solide zu sein, also ein demonstrativer Wille solide zu sein, muss uns das Vertrauen des Finanzkapitals zurückbringen. Dann sieht man, was wieder geht. Aber das ist jetzt jedenfalls wichtiger, als Wachstum in der Realwirtschaft anzuleiern, um auf die Weise die Schuldentragfähigkeit zu steigern. Man merkt da, wenn erstmal Finanzkrise ist, wenn erstmal die Finanzkapitalisten in die Staatsschulden kein Vertrauen mehr haben, dann gibt es keinen Königsweg mehr. Die einen sagen, dann muss man erst recht viel Schulden machen, die Amerikaner. Erst recht viel Schulden machen, dann wächst es. Und wenn es wächst, steigen die Steuereinnahmen und die Fähigkeit, die Schulden zu bedienen. In Europa ist jetzt die andere Linie gültig. Wenn das Finanzkapital in die Staatsschulden kein Vertrauen hat, weil das Wachstum zu gering ist für die Schulden oder weil die Einnahmen des Staats zu gering sind für die Ausgaben, dann sagen die in Europa jetzt, dann muss man eben die Ausgaben des Staats so weit reduzieren, dass die Zinspflichten bedienbar werden. Es gibt da kein Weg. Jeder Weg hat seinen Widerspruch. Und man weiß es auch. Der eine Weg, noch mehr Schulden machen. Wäre ja ungefähr sowas wie den Weg, der in der Vergangenheit schon zur Überschuldung geführt hat. Umso entschlossener fortsetzen. Der umgekehrte Weg ist der umgekehrte Weg. Um der Schuldenbedienung willen, die Quellen des Wachstums und der Steuereinkünfte reduzieren. Auch das verbessert den Schuldenstand nicht. Das merkt man in Griechenland, das gerade durch sein Sparprogramm in eine immer schlimmere Rezession rutscht.
In Spanien kann ich Ihnen auch sagen, ich habe das gerade mit aus El País heute, den Bericht.
Es ist eben nur eine Demonstration der Solidität und nicht die Rückkehr zur Solidität. Was aber nichts davon nimmt, dass diese Demonstrationen in einer brutalen Art und Weise den Völkern gegenüber durchgesetzt werden, dass es einem wirklich rausen kann.
Ja, und vor allem sehen wir jetzt auch die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole,
ja,
nur hier wieder so ein bisschen das positive Kapital. Im Moment wird doch hier eine neoliberale Politik gemacht. Das heißt also, die Löhne werden runtergedrückt und da ist Deutschland ja mit gutem Beispiel vorangegangen. Aus Konkurrenzgründen für das Reproduktive, für das produktive Kapital, das hat das Finanzkapital gar nichts mit zu tun. Erstmal geht es hier um die Konkurrenzfähigkeit des Euroraums, um die Konkurrenzprozesse, um Lohndrückung, um Verelendung der Leute. Davon hat das Finanzkapital überhaupt nichts. Das betrifft erstmal das produktive Kapital und das betrifft den gesamten Euroraum. Also ich verstehe immer nicht, warum man das, ich meine, das mit dem Finanzkapital ist ja richtig, die Analyse ist ja auch okay, nur warum das produktive Kapital dabei nicht mehr rausfällt, das verstehe ich an der ganzen Sache nicht so richtig.
Fällt nicht raus. Halt auf, ich spreche sozusagen auf der Ebene, auf der die Ereignisse stattfinden. Und die Erinnerung da an neoliberale Politik, Lohnsenkung als das Heilmittel oder als quasi das Konkurrenzmittel der Nationen, ist in Europa total in und Deutschland rühmt sich in der jetzigen Lage. Wie konsequent es die Arbeitsbevölkerung verarmt hat im letzten Jahrzehnt und wie sehr sich das auszahlt, worin? In der Kreditwürdigkeit der Nation. Also, dass sie die Arbeiter verarmt haben, dass sie den Niedriglohnsektor mit brachial, also mit Hartz IV und allem drum und dran eingeführt haben, das hat die Wirtschaft in der Konkurrenz in Europa und weltweit vorangebracht und hat dadurch Deutschland zu einem zuverlässigen Anlageplatz für Geld gemacht. Und das leitet die anderen, das heißt ja jetzt auch, die haben sich zu viel herausgenommen an Löhnen. Haben sie natürlich nicht. Bloß jetzt in der Krise zeigt sich, die anderen Staaten haben nicht so viel Wachstum gehabt wie Deutschland und sind deswegen als Schuldner bei den internationalen Käufern der Staatsschulden in Misskredit geraten.
Entschuldigung, aber dann stimmt das, was du vorher gesagt hast, auch nicht so richtig. Weil du ja gesagt hast, senken ist Löhne und Sozialleistungen. Klar, kurzfristig führt es zum Zusammenbruch oder Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aber das Ziel ist ja, dass sie genau das deutsche Modell kopieren, Löhne senken, damit sie dann auch exportfähig werden oder auf dem Weltmarkt überhaupt erst wieder eine exportfähige Position einnehmen können. Deswegen stimmt es ja so richtig, was du gesagt hast. Aber man müsste sagen, sie nehmen das sozusagen billiglich in Kauf, dass es jetzt eine Kontraktion gibt und haben die Hoffnung, mit niedrigen Löhnen und Sozialleistungen genau wie Deutschland irgendwelche fremden Märkte überfluten zu können.
Das ist die Hoffnung. Du musst, ich will es so sagen, die rabiate Sparerei der europäischen Staaten, die jetzt Geld, also Probleme mit ihren Staatsschulden haben. Dieses Verarmungsprogramm hat zynisch gesehen Folgendes an sich. Die Verarmung der Arbeiterschaft, was da gespart wird, ist vom Staat aus gesehen gut gespart. Wenn Sie die Wissenschaftsförderung, die Infrastrukturentwicklung, die Entwicklung von neuen Geschäften vernachlässigen, weil Sie sparen müssen, dann ist das vom Staat aus gesehen schlecht gespart. Das eine Sparen hat überhaupt keinen Widerspruch für den Staat, außer die Völker waren aufständisch. Und da liest man ja auch in unseren Zeitungen jetzt andauernd, ja, die Griechen und die Italiener und die Portugiesen. Und da muss man aufpassen, dass man die Spar, also quasi die radikale Sparerei so betreibt, dass es unter dem Aufstand bleibt.
Das ist hier. Das ist über Spanien.
Ja, ja, aber das kannst du mir jetzt nicht verlangen, dass ich Spanisch kann.
Ja, ich wollte ja bloß mal sagen.
El Gobierno.
Die da durchführen.
Ja, aber nochmal zurück, ja, das war jetzt, wenn jetzt vorhin die Rede davon war, dieses rabiate Sparen, wo der Staat sich selber verbilligt, wo der Staat seine Wirtschaftsförderung zurückschrauben muss, das ist keine Quelle von Wachstum. Das stimmt schon. Nur das Sparen am Volk ist ohne Widerspruch.
Nein, es ist eben ohne Widerspruch, wenn die Löhne senken und Renten, die Leute haben weniger Geld, sie können weniger kaufen, also geht der Konsum.
Auch das.
Das ist ja alles klar, aber ich wollte ja nur darauf aufmerksam machen, die Hoffnung, die ich vermutlich habe in Griechenland ist, mit niedrigen Löhnen erfinden wir, was weiß ich, was sie dann produzieren. Vielleicht irgendwie mehr Tourismus oder sonst irgendwas. Das ist dann einfach dann wieder in Gang kommt. Deswegen nehmen sie das in Kauf. Sie wissen genau, wir senken unseren Staatshaushalt um 15 oder 20%, unsere Wirtschaftsleistung geht um 10% zurück, zwangsläufig. Das weiß jeder. Aber in der Hoffnung, dass es wieder besser läuft in 2, 3 Jahren.
Ja, wobei ich dieses mit in der Hoffnung, da muss man sagen, die Griechen werden da gar nicht mehr gefragt. Also ob die Hoffnung haben.
Ich habe ja vom Kapital gesprochen, die Hoffnung des Kapitals und der Regierung.
Also erstmal muss man sagen, vielleicht die Hoffnung der Europapolitiker. Denn die Griechen selber, die merken ja, was das für ein Ruin bei ihnen bewirkt und sträuben sich, aber es hilft ihnen nichts. Ein Punkt wollte ich vielleicht noch sagen, der interessant ist in dem Zusammenhang mit dem Löhnesenken. Einerseits kommt es einem ja auch wieder absurd vor, wenn das alle machen, verbessert keiner seine Konkurrenzposition damit. Und dann merkt man, was es in Deutschland war. Die Löhne müssen eine gewisse Höhe haben, damit die Nation durch Senkung einen echten Konkurrenzvorteil erreicht. Wenn man sowieso schon am unteren Ende der Löhne in Europa ist, die kann man auch noch senken, klar. Aber ob das einen wirklichen Konkurrenzvorteil bringt, ist sehr die Frage. So. Jetzt